haben letzte Woche mutig mitgebetet. Wenn meine Kugel irgendwo in der falschen Bahn ist, dann bring sie in die richtige Bahn. Mein Thema zurzeit ist aus der Bahn. Und genau, ich habe einfach den Eindruck, dass ich darüber sprechen soll, dass Gott Dinge manchmal einfach anders macht, als wir uns das vorstellen, und dass wir es einfach ihm auch erlauben und auch dann nicht gegen ihn arbeiten. Kurz zusammengefasst. Und letzte Woche haben wir einfach gesagt, okay Gott, wenn meine Kugel in irgendeiner Form nicht in der Bahn ist, dann tu sie in die Bahn. Und so unter der Woche habe ich mal gedacht, Mensch, wenn du ein Bahngleis nur um ein Grad verschiebst und diese Lok würde einfach immer nur geradeaus gehen, wo kommt die Lok am Schluss an? Die kommt sowas von weit verfehlt an, obwohl die Lok einfach nur um ein Grad verschoben ist. Und einfach mein Gebet und mein Wunsch ist für uns als Haus und für uns als Individuen, wenn unser Weg auch nur um ein Grad verschoben ist, Heiliger Geist, komm und misch dich ein. Heiliger Geist, komm und zeigst mir. Heiliger Geist, komm und zeigst dem Haus, weil wir wollen einfach in deiner Bahn gehen. Ich habe schon immer gesagt, eins meiner Ausrichtungen ist, 1000 Jahre von heute, wenn ich vor Gott stehe, will ich sagen können, genau, ich habe das gemacht, was du gesagt hast, ich habe das gemacht, was ich verstanden habe. Und die Bibel sagt, dass wir unsere Augen auf das Unsichtbare richten sollen, auf das Himmlische und nicht schauen sollen auf das, was vor Ort ist. Und oftmals lassen wir uns einfach von dem so arg kontrollieren und manipulieren, was uns jetzt gerade angenehm wäre, was uns jetzt gerade normal und gut und richtig erscheint. Dazu habe ich einen Witz. Ihr guckt mich sowieso alle viel zu ernst an. Ich war auf einer Fortbildung diese Woche, das hat mir total gut getan. Und für Wiedereinsteiger in den Realschuldienst, also es wird weiterhin Geschichten über die Schule geben im neuen Jahr. Was mir aufgefallen ist heute früh, ist eigentlich, dass das Schuljahr viel näher ist am hebräischen Jahr als eigentlich das Kalenderjahr. Aber egal. Genau. Und das war jetzt eine kurze Erzählung oder ein kurzer Witz, den jemand, einer der Schulleiter, die da waren, erzählt hat auf diesem Wiedereinsteigerseminar. Ein Waldarbeiter sitzt erschöpft und schweißgebadet auf dem Baumstamm. Ein Vorbeigehender sieht seine Anstrengungen und fragt, hey, deine Säge ist stumpf, wie wär's, wenn du sie schärfst? Ich habe keine Zeit, entgegnet er und beginnt erneut zu sägen. Hat keine Zeit, seine Säge zu schärfen und macht einfach weiter und sägt und sägt und sägt und seine Säge ist nicht scharf. Und ich glaube, dass das eigentlich auch gut passt zu der ganzen Sache mit der Bahn, weil wir lassen unsere Kugel vielleicht rollen und rollen und rollen und rollen, aber wir wollen, dass Gott uns positionieren kann, dass wir einfach in der Bahn sind, die er für uns hat. Und heute ist mein Thema, bete die Kugel aus der falschen Bahn. Oder wenn du es positiv formuliert haben willst, bete die Kugel in die richtige Bahn. Warum geht es ja immer in die Kugel? Keine Ahnung, weil wir einfach dieses Bild hatten am Anfang, dass eine Kugel, genau, eine Seherin hatte beim Gebet für die Situation mit den Räumen ein Bild, dass eine Kugel in der Bahn gerollt ist und diese Kugel ist aus der Bahn rausgefallen, aber es war gut. Aber es war gut. Und das ist es dann. Und deswegen bin ich auch auf den Titel gekommen, aus der Bahn. Und mein Thema heute ist, wie bete ich eigentlich? Wie bete ich für mich und wie bete ich für andere? So ein grundsätzliches Ding, was wir machen, wie wir beten, ist natürlich einfach, dass Leute errettet werden. Da liegst du gut damit. Und wir beten aber auch, dass es Leuten gut geht. Wir beten, dass Leute Arbeit finden. Wir beten, dass sie gesund werden. Wir beten, dass sie aus ihren Krisen rauskommen. Und wir beten einfach das, was wir denken, was gut für sie ist. Weil wir ja wissen, was gut für sie ist, denken wir. Ja? Okay, also, wenn wir natürlich beten, dass Menschen errettet werden, dann liegen wir auf jeden Fall richtig. Und es ist natürlich auch der Wille Gottes, das ist super, es ist auch der Wille Gottes, dass es Menschen gut geht, grundsätzlich. Aber der ultimative Wille Gottes ist nicht zuerst, dass es Menschen gut geht, sondern dass Menschen in Übereinstimmung mit ihm und mit seinem Plan leben. Wenn wir Menschen ständig aus ihren Krisen rausbeten und aus ihren Krisen raushelfen, aber eigentlich nicht versuchen zu beten, dass das passiert, was Gott eigentlich durch diese Krise machen könnte oder durch diese Situation hervorbringen könnte, könnte das sein, dass wir es gut meinen, wie Paulus, aber eigentlich dagegen arbeiten. Also das, ich habe euch ja letzte Woche von Paulus erzählt, der war so eifrig, der war so, und der hat gedacht, dass er für Gott kämpft, bis Gott ihn gestoppt hat und voll aus der Bahn geworfen hat und ihm gesagt hat, hey, warum bekämpfst du mich eigentlich? Und dann hat er angefangen, für Jesus zu kämpfen, nachdem Gott persönlich ihn auf unbequemste Art aus der Bahn geworfen hat. Gott macht es nicht immer angenehm. Es gibt ja dieses Sprichwort, dass Gott, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Aber so gentle ist er gar nicht immer, man. Also manchmal ist der Heilige Geist einfach echt krass. Und da war er krass. Und manchmal glaube ich, dass wir durch unsere Gebete Sachen Richtung gentle beten, obwohl der Heilige Geist eigentlich krass auftreten will. Und hier wollen wir einfach mal unseren neuen Blick werfen auf unsere Gebete. Was sollen wir eigentlich beten? Ich finde es interessant, dass hier vor allem hier in Süddeutschland, Südwestdeutschland, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einen sehr starken geistlichen Aufbruch. Die Paula Gassner hat in Bad Cannstatt im Kurpark einen Mann aus dem Rollstuhl rausgeholt, sozusagen, also der gebetet und der konnte dann wieder laufen. Und das war die Gründung von der BGG. Ich will einfach nur kurz erwähnen, Paula Gassner war eine Frau. Okay, und und da hat einfach angefangen, da wurde eine neue Gemeinde gegründet, da ist einfach was Neues in Bewegung gekommen und in ganz vielen Orten war nach dem Zweiten Weltkrieg einfach, dass die Menschen angefangen haben, Gott zu suchen. Es ist ganz oft so, dass Krisen kommen und Krisen hervorbringen, dass Menschen anfangen, sich nach Gott auszustrecken. Ich sage jetzt nicht, betet, dass eine Krise kommt, dass die Menschen sich nach Gott ausstrecken. Aber was ich sagen will, ist, lasst uns beten, dass das passiert, was passieren muss, dass erstens ein Individuum errettet wird und in die Wege Gottes kommt und zweitens eine Stadt errettet wird und in die Wege Gottes kommt und drittens eine Nation errettet wird und in die Wege Gottes kommt und möglicherweise müssen wir unsere Gebete da irgendwie anpassen. Ich sage jetzt nicht, betet für Krieg, weil dann gibt's Erweckung, weil nicht überall, wo Krieg ist, ist Erweckung danach, okay? Gar nicht, sondern beten, Gott, was weißt du, was unser Land braucht? Was weißt du, was unsere Stadt braucht, damit Veränderung kommt? Wir sind ja ganz schnell am Beurteilen, weil wir wissen ja so viel und wir wissen, wenn was Schlechtes kommt, ist immer alles vom Teufel, denken wir. Was ich total interessant finde, es kann sein, dass der Feind uns was Schlechtes in den Weg schmeißt, aber dass Gott genau dieses Schlechte benutzt, um es umzudrehen und was Gutes draus zu machen. Ich habe ein Video angeschaut, das heißt Lakewood's Finest Hour. Und es war die Zeit, wo in Houston diese unglaubliche Flut war. Houston wurde sowas von heftig überflutet und so viele Menschen haben ihre Häuser verloren und so viele Leute wussten nicht, wo sie hingehen sollen. Und für die Gemeinde Lakewood Church war das Normalste unter der Sonne, dass sie ihre Türen öffnen, dass die Ärzte, die in der Gemeinde waren, gekommen sind, dass die Obdachlosen, dass man nach denen geguckt hat. Und die haben sich nicht jetzt groß überlegt, wie kommen wir da dabei raus, sondern die haben sich einfach überlegt, wir wollen den Menschen ein Segen sein. Wir wollen, dass die Menschen wissen, dass Gott sie liebt. Wir wollen einfach helfen. Und was daraus entstanden ist, ist, dass Lakewood total bekannt wurde in den Medien, dass Lakewood total bekannt wurde in der Stadt und dass Lakewood plötzlich offene Türen hatte beim Bürgermeister, offene Türen für alles Mögliche, weil die gesehen haben, das sind nicht einfach nur Christen, die versammeln sich und beten und gehen dann wieder nach Hause und tun gar nichts, sondern weil die gesehen haben, das sind Menschen, die unsere Stadt segnen wollen. Das sind Menschen, die einfach die Liebe Gottes praktisch weitergeben. Und so ist eigentlich in der Katastrophe herausgekommen, dass das Licht in der Finsternis scheinen konnte. Ist es nicht gigantisch? Wenn wir manchmal Bilder sehen, ich weiß, dass Leute über, zum Beispiel in Louisiana war es ja auch so, dass so eine heftige Flut kam in Orlando. War das, glaube ich, gell? Und da kam so eine heftige Flut und viele Leute haben vorher gesehen und prophezeit, sie haben einfach gesehen, wie Wasser fällt auf Orlando und die haben alle gedacht, das ist das Wasser des Heiligen Geistes, aber dann ist halt richtiges Wasser gefallen. Und wir sind manchmal so schnell, bestimmte Dinge in die Richtung zu interpretieren, wie wir denken, dass es richtig ist. Und ich glaube, dass der Heilige Geist immer mal wieder uns ein bisschen durcheinander rütteln will und immer mal wieder sagen, hey, hör immer noch auf mich. Weil was wir einfach ganz gern machen, ist, dass wir was lernen von ihm und dann, so ist das jetzt. Also wenn ich sehe, Regen im Geist, bedeutet es, dass der Heilige Geist kommt. Ich weiß Bescheid, ich bin jetzt einer von denen, die mehr Bescheid wissen als andere. Wisst ihr, wie ich meine? Aber dann kommt ein Bild von Regen und dann regnet es richtig und es so, oh. Und ich möchte, dass wir so sind, dass der Heilige Geist immer wieder kommen kann und uns was Neues zeigen kann und wir sagen, ah, okay. Halleluja. Gott ist unendlich. Gottes Weisheit ist unendlich. Gottes Erkenntnis ist unendlich. Gottes Wirken ist unendlich. Wenn wir meinen, wir haben es jetzt gefressen und wir wissen Bescheid, müssen wir einfach sagen, hey, wir sind noch echt weit weg. Gottes Ideen sind unendlich. Und wir sind so weit weg von dem, wir denken immer, jetzt haben wir wieder was kapiert, jetzt wissen wir, wo es lang geht, und müssen einfach sagen, es gibt noch echt viel zu kapieren. Was ich kapiert habe, ist, dass Gott mich liebt, wobei mir das auch schwer fällt zu kapieren, aber ich nehme es einfach an, Halleluja. Okay. Schlag mal eure Bibel auf Hosea 2, Vers 16, das ist auch so brutal. Also Hosea, das ist einer von den Propheten, wo ich, junger Fisch, echt herausfordernd, das ist einfach. So, jetzt muss ich erstmal selber meinen Hosea finden. Ah je. Ich muss erstmal mein Inhaltsverzeichnis finden, wie ich den Hosea finde. Kannst du mir helfen, Schatz, dass ich hier nicht so dumm dastehe? Hosea. 1399 bei mir. Schrott. Direkt nach Daniel, habt ihr sicher auch alle gewusst, he? Kleiner Prophet. Hosea 2, Vers 16. Fangen wir in Vers 15 an, dann kriegt das Ganze nochmal eine bessere Dimension. Habt ihr Hosea auch gefunden im Zeitalter der digitalen Medien? Sucht man gar nicht mehr so viel in den Papierbibeln. Okay, hier geht es darum, dass Israel Gott einfach total untreu ist und es war Hoseas Ehre, Israel deswegen zu konfrontieren und dafür prophetische Zeichen zu setzen. Und Gott sagt, ich will sie strafen für die Festtage der Bale, an denen sie ihnen räucherten und sich mit ihren Ohrringen und mit ihrem Geschmeide schmückten und ihren Liebhabern nachlief und mich vergaß, spricht der Herr. So, jetzt könnt ihr sagen, okay, das Gericht Gottes auf Israel, die folgen dem Baal nach. Sind übel. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was es bedeutet, dem Baal nachzufolgen, aber da gab es Kinderopfer und so weiter und so fort. Das ist eine krasse Angelegenheit. Gott ist sauer. Schick dein Gericht. Und er sagt, und darum siehe, will ich sie locken und in die Wüste führen und hier zu Herzen reden. Und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll, wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog. Ui. Irgendwie, gell? Merkt ihr auch, dass ihr vielleicht anders reagiert hättet? Hier ist Israel und opfert dem Baal. Und Gott sagt, es ist einfach nicht okay und es ist auch einfach nicht okay. Und was sagt er? Er sagt, ich will Israel in die Wüste führen. Und dann will ich ihr gut zureden und ich will Israels Herz gewinnen. Wow. Also, wenn ihr die Psalmen lest, da steht immer, Herr, deine Güte reicht so weit. Die Wolken gehen, so groß der Himmel ist. Und es stimmt, es ist einfach ein bisschen überfordernd manchmal, gell? So, wow, willst du jetzt wirklich diese Leute, die solche Sachen gemacht haben, in die Wüste führen und ihnen zu sagen, wie sehr du sie lieb hast? Und Gott sagt ganz genau, ich will einfach ihr Herz wieder haben. Und ich sehne mich danach, dass sie mir wieder einen Lobpreis bringen, wie sie mir ihn gebracht haben, als ich sie durchs Meer geführt habe. Bombe. Wenn wir manchmal sehen, dass Menschen durch Wüstenzeiten gehen und wir beten die aus der Wüste raus, dann kann es sein, dass wir gar nicht dem Plan Gottes nachgehen, sondern dass wir dem Plan nachgehen, wo wir denken, oh, die arme Person, die ist jetzt in der Wüste. Die Ivana hat mir mal erzählt von dem tollen Buch, das sie gelesen hat, von John Bevere, der auch darüber geschrieben hat, was Gott eigentlich alles in der Wüste macht. Und hier, wir sehen hier, was Gott machen will in der Wüste. In der Wüste will Gott zu unserem Herz sprechen, er will uns locken und er will unser Herz an sein Herz ranziehen. Wenn wir in der Wüste sind, wollen wir aus der Wüste raus. Aber wenn Gott uns in die Wüste schickt, will er was machen mit uns in der Wüste. Und für die einen dauert es 10 Tage und für die anderen 40 Jahre. Und wer es entscheidet, sind wir. Durch unsere Herzenshaltung. Und wenn ich jemanden sehe, der in der Wüste ist, dann bete ich nicht, Gott, hol ihn aus der Wüste raus, sondern dann bete ich, Gott, hilf ihm zu lernen, was er in der Wüste lernen soll, damit er selber wieder rauskommt zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Veränderung, inklusive mir selber in Jesu Namen. Amen. Oder jetzt, das ist. Wie wäre es, wenn wir mal beten, dass Gott die Leute in die Wüste führt? Okay, egal, weiter. Weißt du, ich meine? Jesus wird getauft und der Heilige Geist kommt öffentlich auf ihn und denkt, boah, lass es krachen. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's los mit Zeichen und Wunder. Jetzt geht der Dienst los. Und dann führte der Geist Jesus in die... Also wenn euch das nicht stört, mich stört es. Ja, ich weiß, ihr seid alle viel zu fromm. Ihr lest es und sagt, oh, Halleluja und so weiter. Aber weißt du, in die Wüste... Zum Fasten. der Heilige Geist, der Geist der Kraft, der Geist der Macht, der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, der Geist der Himmel und Erde erschaffen hat. Wow! Und er kommt auf Jesus. Und jetzt kann der Sohn Gottes offenbar werden. Und das Erste, was er macht, ist Wüste. Weil der Geist ihn da reinführt. Manche Sachen, von denen wir denken, boah, das ist Wüste, das ist Katastrophe, das ist nicht von Gott, das ist alles vom Teufel, müssen wir mal einfach neu checken. Wo kommt es her und was soll hier eigentlich passieren? Herr, schmeiß meine Kopfkugel aus der Bahn, wo ich falsch gedacht habe, wo ich in bestimmten Bahnen gedacht habe und gar nicht gecheckt habe, dass eigentlich mein Gedankengut dem entgegengeht, was Gott jetzt gerade machen will. Okay, schmeiß meine Kugel aus der Bahn. Wo ich gedacht habe, der Weg, das kann gar nicht sein, das ist nicht von Gott. Ha! Innerlich natürlich, ich habe den inneren Eindruck, das könnte nicht von Gott sein. Ja, genau. Einfach irgendwie Gott noch mal ein bisschen größer sein lassen. Wir sind ja die Christen, die Gott nicht im Schuh, in der Box halten. Wir, das sind ja die anderen, gell? Das wisst ihr ja. Wir sind ja die, die die Größe Gottes sehen und da kein Limit haben, außer das Limit, das wir halt auch wieder auf unserem Level gesetzt haben. Lassen wir ihn raus aus der Box. Er ist sowieso draußen aus der Box. Aber weißt du, wie ich meine, dass wir ihn wieder auf einem neuen Level erkennen und sagen, okay Gott, also wenn die Wüste von dir ist, dann will ich wenigstens hier lernen, was ich hier lernen soll. Ich warne euch schon mal, das gehört zum Schlussgebet. Am Schluss, ihr könnt euch schon mal innerlich positionieren, ob ihr das jetzt wirklich mitbeten wollt oder nicht. Kommt ja auch drauf an, wie lang ihr in eurer Wüste bleiben wollt oder wie der Pharao. Wann möchtest du, dass die Frösche gehen? Och, noch eine Nacht. Na gut, alles klar. Eine Nacht mit Fröschen. Hey, sorry. Ganz, ganz, ganz. Da sind wir ganz, ganz anders. Was ist der schnellste Weg aus der Wüste? Oh, Buße. Gut. Ach ja. Genau. Was kann denn alles Wüste sein? Genau, Wüste kann sein einfach eine emotionale Situation. Wüste kann sein eine Beziehungssituation. Wüste kann sein eine finanzielle Situation. Wüste kann sein eine gesundheitliche Situation. Hosea 4, Vers 6 passt ja wirklich toll in Hosea rein. Da sagt Gott, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Kurz zusammengefasst auf heutigem Schwäbisch, mein Volk geht kaputt, weil sie es nicht checken. Die checken eigentlich gar nicht, was los ist. Die checken eigentlich gar nicht, was ich tun will. Die checken eigentlich gar nicht meine Wege. Die checken eigentlich gar nicht meinen Willen. Und wenn wir heute mal beten, Gott, also wo ich es nicht gecheckt habe, hilf mir, dass ich es check. Oder für diejenigen, denen das zu leger ist, schenke mir die Erkenntnis, dass ich das verstehen kann, was du mir eigentlich sagen willst. Oder dass ich anfange, Hunger zu kriegen, Sachen dazu zu lernen, die eigentlich gedacht habe, ich bin eigentlich gut unterwegs. Und dass ich eigentlich merke, Mensch, ich muss noch so viel lernen. Kennt ihr, wenn du nicht das Gefühl hast, du hast noch unendlich viele Sachen zu lernen, möchte ich fast schon sagen, ich möchte jetzt nicht sagen Holzweg, aber weißt du, wie ich meine? Weil es gibt so viele Bereiche, in denen wir noch so viele zulernen müssen und wenn wir das Gefühl haben, wir haben es gecheckt, dann müssen wir einfach sagen, Gott ist viel größer und viel weiter und so weiter und so fort, genau. Ich gebe euch mal ein Beispiel, und zwar eine Person in meinem Umfeld hatte nicht genug Geld und hatte auch keine Arbeit und die hat dann die anderen Personen in meinem Umfeld um Geld gebeten, die hat dann auch immer wieder Geld bekommen und ich habe gewartet, bis sie mich fragt. Ich war bereit. Ich war bereit, weil ich an der Wüste, der finanziellen Wüste von der Person gesehen habe, dass hier eine Chance wäre, dass diese Person sich ändert. Die hat immer mal wieder einen Job gehabt. Und an dem Job hat sie als erstes, wenn sie gekommen ist, erstmal allen gesagt, was sie alles falsch machen. Wenn du Boss bist, das sind deine Lieblingsleute. Wenn du Chef bist und jemand kommt zu dir in die Firma, du stellst ihn frisch an und er kommt und sagt erstmal allen, was sie falsch machen. Das sind die Leute. Je früher sie sich outen, umso besser. Diese Person hat mehrfach die Probezeit an ihrer Arbeit nicht bestanden. Aus ihrer Perspektive war das immer die Schuld der anderen, weil die hätten ja eigentlich nur machen müssen, was sie besser weiß, sagt, was sie machen soll. Und ich habe darauf gewartet, dass die Person kommt und mich um Geld bittet, weil ich ihr dann nicht einfach Geld gegeben hätte, sondern ich hätte es mit einem Ratschlag verbunden. Und wie wenn die Person das spürt, ist sie nie zu mir gekommen. Bisschen enttäuschend. Er hat gesagt, komm, lass uns mal zusammensetzen. Lass uns doch mal gucken, was du anders machen könntest. Lass uns doch mal gucken, wie Gott die ganze Situation sieht. Aber die Person kam nie. Aber weißt du, was ich meine? Nur weil eine Person Finanzmangel hat, nur weil eine Person Geldschwierigkeiten hat und weil ich sie lieb habe, heißt es nicht, dass ich sofort diese Geldschwierigkeiten überwinden sollte und ihr helfen sollte und ihr gleich das Geld hinterher tragen. Manche Leute müssen ganz biblisch lernen, dass sie arbeiten sollen. Ich weiß, das wird ganz, ganz, ganz selten gepredigt. Aber in der Bibel steht's. 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Kurze Stille. Wer will, kann sein Herz kurz schützen. Aber hier steht in meiner Bibel, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Das ist krass. Das ist krass, das ist nicht süß. Also, wenn jemand nicht arbeitet und rumgeht und meckert und meckert und meckert und meckert, geh arbeiten, ist mein Tipp. Ja, aber es findet sich nicht die richtige Stelle für mich. Dann arbeite in einer Stelle, die nicht perfekt ist für dich. Soll ich euch mal erzählen, was ich schon alles gemacht habe? Da sind tolle Sachen dabei. Ja, genau. Das erste, also ich habe eigentlich schon immer irgendwelche Sachen gearbeitet. Ich habe schon Kinderchor geleitet, klar, Jungschlager und so weiter und so fort. Dann habe ich beim Bosch gearbeitet, neben dem ich ja jetzt unterrichte, ganz lustig. Dann habe ich im Altenheim gearbeitet. Genau. Da muss man alle möglichen Sachen machen, die man attraktiv findet und nicht. Und dann habe ich gesagt, mir fällt es schwer, jemanden an allen Stellen seines Körpers zu waschen oder Sachen aufzuwischen und kurz danach in die Frühstückspause zu gehen. Ja, das sind halt dann so kleine, aber ich bin da nicht gegangen und gesagt, oh, das kann ich nicht. Dann habe ich gesagt, okay, das muss ich jetzt irgendwie hinkriegen. Alles Mögliche gehört dazu. Amen. Ja, ich sehe, ihr seid begeistert. Ich spüre schon, hier kommen Berufungen zum Altenpflege hoch und so weiter und so fort. Halleluja. Aber wisst ihr, was ich gemacht habe? Das erzähle ich euch auch noch kurz. Du musst einfach sehen, ich habe ja letztes Mal gesagt, wenn du an der Arbeit gehst und das ist einfach alles, du gehst zur Arbeit und du gehst und dann hast, ich glaube, dass die Arbeit derjenige ist, der meinen Auftrag im Reich Gottes finanziert, und wenn ich an der Arbeit dann auch noch was machen kann, ist genial. Jedenfalls, da war so ein Opi, der war schon über 90 Jahre alt und der war ein sehr ein würdevoller Mann. Wisst ihr, so Leute, so eine Respektsperson und so weiter und so fort. Der war einfach, du hast einfach gespürt, der war auch mal jemand im Leben. Aber wenn die dann da sitzen und war nicht wegen den die hier die Saliva, sagt man im Lateinischen, glaube ich, aus der Seite runter trill und so weiter, dann wirken die einfach so entwürdigt und dann sind halt irgendwie im Altenheim, sind halt alle irgendwie relativ gleich. Und jedenfalls, ich musste diesen Mann, den musste immer besonders füttern, weil der nicht mehr richtig schlucken konnte. Und ja, ich kühn und frei habe gedacht, ich fütter den jetzt allein, was mache ich? Ich versuche den zu Jesus zu führen. Der konnte aber nicht mehr reden, also der konnte mir das Übergabegebet schwer nachsprechen. Aber ich war allein, also habe ich es ausgenutzt. Und genau, und dann habe ich ihm einfach über die Liebe Gottes erzählt und habe ihn gefragt, ob er Jesus in sein Leben aufnehmen will. Habe ich als Ja gedeutet. Und dann habe ich während dem Brei füttern, habe ich ihm das Übergabegebet vorgesprochen, so ein bisschen das nachgemacht, und danach war einfach auf ihm so ein Friede und ich habe mich gefreut und es war einfach irgendwie gut. Und genau, dann habe ich ihm natürlich den Mund abgewischt und so weiter und so fort, bin heimgegangen, habe mir überlegt, ist da jetzt wirklich Jesus in sein Herz gekommen? Was ist jetzt tatsächlich passiert? Ich weiß es nicht. Und am nächsten Tag bin ich dann halt wieder ins Altenheim gegangen und als ich ihn dann wieder allein hatte, habe ich ihm gesagt, können Sie sich noch daran erinnern, dass Sie Jesus gestern in Ihr Herz aufgenommen haben? Und ich finde es einfach genial, weil ich freue mich drauf, ihn im Himmel zu sehen. Halleluja. Dein Job ist einfach eine Plattform für Mission. Und dein Job ist einfach derjenige, der deine Mission finanziert. Wenn du nur zur Arbeit gehst, um zur Arbeit zu gehen, positionier dein Herz neu. Weil dein Job ist eine Plattform, die du von Gott bekommen hast. Wenn ich jetzt nur in die Schule gehe, einfach um eine nette Lehrerin zu sein und dass wirklich die Kinder Deutsch und Mathe lernen und ein bisschen Sachkunde, dann habe ich das Gefühl, das kann mich nicht ausfüllen. Aber wenn ich glaube, dass ich hier Berufungen freisetzen kann, ich gehe jetzt nicht hin und sage, deine Berufung ist da. Aber ich habe zum Beispiel in meinen Drittklasse Erfinder durchgenommen. Musst du erstmal selber gucken, was es alles für Erfinder gibt und so weiter. Dann musst du natürlich so tun, als ob du voll Bescheid weißt. Ich habe so viele dazugelernt im Sachkundeunterricht. Ich habe mir wirklich überlegt, mach nochmal eine Runde, nimm Sachkunde rein, weil du lernst so viel dazu. Wie man Schmetterlinge schlüpfen lässt und so weiter. Also genau, und eben auch die vielen Erfinder. Und was soll ich jetzt sagen? Und genau, und ich habe in meine Kinder reingelegt, habe ich gesagt, egal wie du in Deutsch bist und egal wie du in Mathe bist, in dir können den Erfinder stecken. Und ich habe den Eltern, im Abschiedselternbrief habe ich denen geschrieben, und bitte, denken Sie nicht, wenn Ihr Kind eines Tages sagt, ich möchte gerne der Frau Sirovina erzählen, was mir geworden ist. Ach was, das interessiert Sie nicht. Ich will wissen, wenn Ihr Kind Erfinder geworden ist. Wer weiß, ob ich da nicht einen kleinen Erfinder sitzen habe. Und wenn er nur ein neues Eis erfindet, diese Popsicles, kennt ihr die Geschichte vom Eis? Popsicle, so ein amerikanisches Kind, hat einfach so sich einen Smoothie gemacht und über Nacht vergessen auf der Terrasse, kam am nächsten Morgen, das Ding war gefroren, hat lecker geschmeckt und es sind heutzutage Popsicles, die gibt's in Amerika als eine Eissorte und so weiter und so fort. Hey, du, wie viel Deutsch und Mathe musst du kennen, um sowas zu erfinden? Ich würde sagen, relativ wenig. Ich habe auch von der Baritza habe ich auch erzählt, muss ich jetzt offen zugeben. Ich habe gesagt, ihr müsst nicht, ich hoffe, das ist okay, wenn ich jetzt gerade, ich habe gesagt, ihr müsst nicht perfekt Deutsch sprechen können, wenn ihr ein Geschäft haben will. Ich habe eine Freundin, die hat ein eigenes Unternehmen, eine eigene Fußpflege und wenn sie eine SMS schreibt, wir freuen uns immer drüber. Das ist einfach herzerfrischend. Warum? Weil da sind hübsche Fehler drin, die unseren Alltag, die speichere ich, die sind so toll. Ich lieb's. Dass diese Gedankengänge eingerissen werden und ich was freisetze, weil jeder Mensch hat was beizutragen hier zu dieser Welt. Die müssen nicht alle so werden wie ich. Menschen können auch einen tollen Beitrag bringen zur Welt, ohne Christen zu sein. Aber in jedem steckt was drin und das ist eine Sache, die ich in die Kinder reinlegen will. Und das kannst du in deine Kollegen reinlegen, das kannst du in deinen Chef reinlegen und so weiter und so fort. So, wenn ich zurück zu meinem Thema... Was wir oft machen, ist einfach die Symptome bebeten. Was Jesus macht, er geht an die Wurzel. Wenn ich das Symptom bebete, dann kann es sein, dass sich die Symptome verschönern, aber dass die Wurzel sich nicht verändert. Und es ist die Frage, habe ich der Person wirklich geholfen? Habe ich der Situation wirklich geholfen? Das ist die Frage. Deswegen, ich finde es so cool, dass im Römer 8, Vers 26, das habe ich jetzt eigentlich erst am Schluss geplant, aber ich sage es jetzt einfach mal hier schon mal mittendrin. Wo haben wir es denn? Römer 8, Vers 26. Wer mag, kann es gern aufschlagen. Ebenso nimmt sich der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Hier steht, dass wir eigentlich gar nicht richtig wissen, wie wir beten sollen. Und deswegen haben wir den Heiligen Geist. Und da muss ich einfach sagen, wie wenig beten Christen eigentlich im Heiligen Geist. Und wie viel beten Christen ihre eigenen Gedanken und ihre eigenen Ideen. Ich glaube, dass wir als Christen auf ein neues Level treten müssen und sagen, jetzt lassen wir doch einfach mal den Heiligen Geist übernehmen. Auch wenn es riskant ist. Es könnte nämlich ein anderes Ergebnis rauskommen, als das, was wir wollen. Aber wenn wir im Endeffekt den Willen Gottes wollen, dass wir sagen, okay, ich fange jetzt an, im Heiligen Geist zu beten. Und wenn ich aus dem raus den Eindruck habe, dass ich was Bestimmtes beten soll, dann bete ich mal das. Oh, Halleluja! Er hat uns seinen Geist gegeben, damit dieser Geist durch uns betet. Und in wie vielen Gebetsversammlungen sitzen wir zusammen und beten, was wir denken, was uns gut erscheint und was würde passieren, wenn wir anfangen zu beten, was wir von ihm sehen. Wenn wir nicht jede Krise von jedem Familienmitglied gleich wegbeten, sondern wenn wir ab jetzt beten, lass die Person lernen, aus der Krise lernen, was sie aus der Krise lernen soll. Und dann holt sie schon raus. Wie viele Leute habe ich schon aus Krisen rausgebetet? Mit Vehemenz, mit Engagement, mit Liebe, mit Tränen, mit Hingabe. Und sie sind aus ihrer Krise rausgekommen, weil Gott Gebet erhört. Aber was wäre passiert, hätte ich gebetet, dass in dieser Krise sie das lernen, was sie lernen sollen. Und dass sie Gott begegnen. Und manchmal halten wir das nicht aus, durch welche Verzweiflung manche Leute gehen müssen. Und wir beten sie aus ihrer Verzweiflung raus. Aber vielleicht ist es einfach noch mal ein Stückchen tiefer. Vielleicht müssen sie einfach noch mal ein bisschen tiefer gehen in ihrer Verzweiflung, dass sie sagen, und jetzt nehme ich doch Gott. Jetzt brauche ich doch Gott. Jetzt geht es mir so, dass ich einfach doch Gott brauche. Wie wär's? Einfach so als Vorschlag, wenn wir Gott mehr ranlassen, wenn wir Gott mehr reinlassen, wenn wir Gott mehr durch uns beten lassen. Eins von den Hauptsachen, die wir machen, auch in unserer Gebetsschule, ist Leute zu aktivieren, in Sprachen zu beten. Der Feind würde das so prima finden, wenn er das in unserem Land einfach so runterdrücken könnte. Dass wir einfach nicht mehr den Geist beten lassen, sondern dass wir uns treffen und nette Gebete sprechen. Wie kraftvoll wird es, wenn der Heilige Geist bestimmt, was wir beten. Was passiert? Wenn der Heilige Geist bestimmt, was wir beten. Es passiert genau das, was wir beten. Weil wir im Willen Gottes beten. Ist einfach genial. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon gepredigt habe und wie lange ich noch habe. Ich bete mal, bis ich fertig bin. Ich predige mal, bis ich fertig bin. Noch 10 Minuten, kein Problem. Ich habe nur noch 15 Punkte. In Markus 2, Vers 1 bis 12 sehen wir, wie 5 Freunde einen gelähmten Mann auf einer Matte bringen zu Jesus runter. Und es war ja klar, was sie vorhaben. Und allen war klar, was jetzt passiert. Jesus heilt jetzt den Gelähmten. Die haben schon mal das Dach aufgedeckt. Das heißt, die hatten einfach echt einen großen Glauben. Dann lassen die den runter. Und Jesus vergibt ihm seine Sünden. Hallo, wir wollten ihn geheilt haben. Aber was macht Jesus? Jesus geht zu der Wurzel. Und danach heilt er ihn. Er hat ihn nicht sündlos wieder nach Hause geschickt, sondern er hat ihn erst seine Sünden vergeben. Er ist erst eine Wurzel rangegangen, die viel schlimmer ist und die viel tiefer ist als das Gelähmtsein. Ist es nicht gigantisch? Wenn du das nächste Mal für jemanden betest, für Heilung, wir hören nicht auf, für Heilung zu beten, aber lasst uns den Heiligen Geist erlauben, sich einzumischen, weil vielleicht muss hier erstmal was ausgeräumt werden. In Matthäus 8, Vers 23 bis 27, Jesus geht mit den Jungs, mit den Jüngern im Boot raus, Jesus legt sich hin und schläft. Es gibt einen Sturm, Jesus schläft weiter. Schon mal hier muss ich sagen, wie geht das denn? Okay, aber Jesus hatte offensichtlich einen tieferen Schlaf, als ich jetzt zum Beispiel hätte. Und dann sagen die Jünger, wir machen was Intelligentes, wir wecken den auf, der Wunder wirken kann. Wir wecken den Sohn Gottes auf, wir wecken den auf, der so vielen Menschen schon geholfen hat. Wir wecken den auf, der uns berufen hat. Wir wecken Jesus auf, Jesus unsere Zuversicht, Jesus unser Helfer. Jesus, 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 wach bitte auf! Und Jesus wacht auf und sie denken, jetzt sagt der Sturm, sei still, und da ist der Sturm still. Und er sagt, was geht mit euch, ihr Kleingläubigen? Frisch übersetzt nach Isis Serowina. Er mahnt sie. Er sagt, ihr seid kleingläubig. Warum sagt er, sie sind kleingläubig? Er findet, die hätten das selber machen können. Deswegen ist er ja schlafen gegangen. Ist das nicht krass? Er geht als erstes an die Wurzel des Problems. Das war in ihrem Herz, dass ihr Glauben zu klein war, um das selber in die Hand zu nehmen.
Hui.
Egal, ich bring noch mal was. Okay, Hauptmann von Kapernaum. In Lukas 7 kommt der Hauptmann von Kapernaum zu Jesus und er möchte, dass Jesus seinen Knecht heilt. Dann erklärt Jesus ihm, du gehörst nicht zu meiner Zielgruppe. Meine Zielgruppe ist Israel, du bist außerhalb von diesem Bereich. Tut mir leid, du müsstest warten bis nach der Kreuzigung, dann werden die Jünger vom Heiligen Geist erfüllt. Dann kannst du zu den Aposteln gehen, die können dann auch so heilen wie ich. Derzeit muss ich dir leider sagen, geht nicht. Jesus sagt ihm, sagt zwar, dass er nicht zur Zielgruppe gehört, aber er heilt den Knecht dieses Hauptmanns. Warum? Weil dieser Hauptmann, dieser Heide, größeren Glauben hat als ganz Israel. Was macht Jesus? Jesus sieht das Herz und Jesus sieht den Glauben. Jesus guckt mit anderen Augen. Jesus guckt mit den Augen des Geistes und geht mit den Sachen einfach anders um, als man normalerweise erwartet. In der Bahn läuft jetzt die Kugel. Ich finde, wenn du dir die Bibel anguckst, schmeißt Jesus ständig die Kugel aus der Bahn. Deswegen aus der Bahn ist eigentlich wirklich ein cooler Titel für. Genau. Das nächste ist, hier kommt eine Frau, die im Ehebruch lebt und salbt Jesus die Füße vor den Pharisäern. Die Pharisäer haben Jesus eingeladen zum Essen, sind wahrscheinlich gerade bei der Vorspeise, kalte Gurkensuppe mit etwas Knoblauch und wollen ihm ein paar Fragen stellen über den Glauben und über Gott, wie er das so sieht. Und dann kommt die Ehebrecherin rein. Jetzt sind wir gespannt, ob es Jesus checkt. Und Jesus lässt die Ehebrecherin seine Füße salben. Und die denken, er checkt's nicht. Aber sie checken nicht, dass er mehr checkt, als sie checken. Und dann sind die total aufgebracht. Wie kann Jesus bloß? Und dann sagt Jesus, sie macht gerade was Prophetisches. Ihr seid dabei, hier mit mir einen theoretischen Diskurs über den Glauben zu führen. Sie macht was Prophetisches. Sie salbt mich für mein Begräbnis. Hier kommt eine Frau, die eigentlich aus Prostitution kommt und sie macht eine prophetische Handlung. Seine Jünger haben die prophetische Handlung nicht aufgepickt im Geist. Die wussten nicht, dass das zu tun ist. Die ganzen Leute, die sich mit ihm zum Essen getroffen haben, haben nicht gespürt im Geist, dass das zu tun ist. Und hier kommt eine Prostituierte und die spürt im Geist, was zu tun ist. Und die denkt wahrscheinlich voll daneben, aber ich mache das jetzt einfach, ich habe den Mann so lieb. Ist das nicht brutal? Das stört doch wieder jede eigene Vorstellungskraft, oder? Was ich einfach sagen will, wenn wir für uns selber beten und wenn wir für andere beten, lasst uns beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wenn euch das mit dem Sprachengebet einfach zu, genau, wo ihr auf der sicheren Seite seid, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten oft, meine Vorstellung komme, was ich denke, was richtig ist. Lasst uns beten, dass das passiert, was passieren soll. Wenn die Person durch eine Krise muss, lasst uns beten, dass sie Gott begegnet und der Krise. Aber lasst uns nicht immer beten, dass die Krise sofort aufhört. Und lasst uns für die Gebete, wo wir gebetet haben, dass die Krise schnell aufhört, lasst uns einfach Gott um Vergebung bitten und sagen, Gott, weißt du was, ab jetzt traue ich dir einfach zu, dass du weißt, was du machst. Ich bleib bei dir, du bleibst bei mir, das halten wir so als Grundprinzip. Und wenn ich nicht weiß, wie ich bei jemandem beten soll, bete ich, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich bete in Sprachen, wenn der Heilige Geist mir was zeigt, bete ich das auch. Ich bete, dass die Person errettet wird, da liege ich immer richtig. Ich bete, dass die Person in ihre Berufung kommt, da liege ich immer richtig. Ich bete, dass der Wille Gottes passiert, da liege ich immer richtig. Und wenn ich mir versuche, in andere Sachen einzumischen, muss ich einfach aufpassen. Wenn der Heilige Geist dir zeigt, bete, dass die Person einen Job kriegt, bete das und das, dann machst du es. Ansonsten geh einfach mal einen Schritt zurück und sag, Heiliger Geist, misch dich neu in mein Gebetsleben ein. Heiliger Geist, sei ganz neu Herr über meinem Gebetsleben, weil ich will nicht gegen irgendwas beten, was du eigentlich nimmst. Nicht, dass es von Gott kommt. Weißt, die Arbeitslosigkeit kommt nicht von Gott. Die Krise kommt nicht unbedingt von Gott, aber Gott kann es benutzen. Wenn es schon da ist, soll es wenigstens einen Nutzen haben, oder? Halleluja. Halleluja. Lass uns einfach aufstehen und lass uns einfach so ein bisschen ein paar Sachen zurechtrücken hier im Geist. Ihr könnt lächeln, es ist nämlich gar nichts dramatisch. Es ist einfach nur schön, auf ein neues Level im Gebet zu kommen. Ist es nicht genial, wenn wir jetzt anfangen, den Willen Gottes zu sagen? Weißt du, wie viel sich das entspannt? Weil manchmal denkst du, oh, ich habe immer noch nicht genügend gebetet und sonst wäre das alles schon anders und vielleicht hast du das Falsche gebetet. Oder vielleicht musst du es einfach aushalten, zuzugucken und in Sprachen zu beten, während Gott macht, was er machen möchte. Halleluja. Sag, Vater, tut mir echt leid, wo ich Sachen gebetet habe, weil ich sie für richtig gehalten habe. Und ich bete, dass Gebete, die nicht gemäß deiner Bahn waren, die nicht gemäß deinem Willen waren, für mich persönlich, und auch für andere und für dieses Haus und für meine Pastoren und für Menschen, die ich liebe. Ich bete, dass es annulliert wird. Und ich bete, dass jedes dieser Gebete ersetzt wird mit dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich annulliere, wo ich meinen Willen gebetet habe, wo ich meine tolle Idee gebetet habe. Und ich will, dass das geschieht, was du willst. Tut mir leid, wo ich gebetet habe, was ich mir ausgedacht habe. Und Heiliger Geist, wo ich dir nicht Raum gegeben habe, dass du mir sagst, was ich beten soll und wie ich beten soll. Es tut mir leid. Ich will ab heute, dass du dich einmischst. Du hast meine Gebetsbahnkugel gerade aus der Bahn geworfen. Dankeschön. Er sagt gern geschehen. Und ich bete, dass die Personen um mich rum und die Person in mir drin lernt, was sie lernen soll. Damit wir aus der Wüste, aus den Krisen und aus den Schwierigkeiten herauskommen können. In Jesu Namen. Wir danken dir schon jetzt für das, was du tust, für das, was kommt. Ich habe das Gefühl, wir sollten einfach lächeln. Weil es ist einfach gut, es ist einfach gut. Wenn es ein Grad war, wo unsere Gebetsbahn verschoben war, wenn es ein Grad war, wo unser Leben vielleicht aus der Bahn war. Halleluja.